Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Diesmal wieder zu einem Nerd-Podcast. Wir haben schon in diesem Jahr viel über Wrestling gesprochen. Jetzt wollen wir euch natürlich auch wieder ein Nerd-Thema nahebringen. Und zwar möchte ich diesmal mit euch, für euch, über The Eternals sprechen. The Eternals, einer der neuen Filme der Phase 4 des MCU. Der dritte Film an der Zahl nach Black Widow und Shang-Chi. Ich habe ihn jetzt geguckt auf Disney Plus, der ist seit dem 12.01. auf Disney Plus verfügbar. Ins Kino haben wir es damals nicht geschafft, aufgrund der Corona-Lage. Ihr kennt meine Ansicht dazu mittlerweile aus diversen Podcasts. Und jetzt hat man die Chance, Eternals zu gucken. Und ich muss vorneweg sagen, ich habe viel Negatives bei dem Film gehört, aber mir hat er gut gefallen. Es ist jetzt kein Meisterwerk, wie so manch anderer Marvel-Film. Es ist jetzt kein Iron Man 1, es ist kein Avengers, es ist kein Film in der Richtung von Doctor Strange oder ähnlichem. Es ist auch kein Spider-Man No Way Home. Aber es ist trotzdem ein guter Film. Ein guter Superheldenfilm. Ein guter Götterfilm, wie auch immer man es nennen will. Das werden wir uns jetzt genau anschauen. Lass uns erstmal über die Rahmendaten sprechen. Wir haben einen Film mit einer Laufzeit von 157 Minuten. Ein sehr, sehr langer Film, wo ich erst so ein bisschen Sorgen hatte. Bei 157 Minuten, das ist lang. Wir haben den auch in zwei Etappen geguckt, weil ich in meinen ersten Arbeitswochen gerne abends frühzeitig einschlafe, deswegen haben wir das aufgeteilt. Ja, aber trotzdem war es kein zu langer Film. Also ich hatte wirklich Spaß dran und er braucht die Zeit auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben relativ viele Charaktere, wir haben, ich glaube, 10 neue Charaktere, die wir hier vorstellen und das braucht natürlich auch Zeit. Bei den Avengers-Filmen hatten wir immer, dass die vorher schon vorgestellt waren und vielleicht nur ein oder zwei dazu kamen. Aber hier ist es ja wirklich so, dass 10 Charaktere komplett neu etabliert werden und da braucht man einfach die Zeit für. Der Film ist ab 12 Jahren, ist seit dem 12.01.2022 auf Disney Plus verfügbar und wie schon gesagt, der dritte Film der Phase 4, also nach Black Widow und Shang-Chi. Die Story von Eternals ist relativ kurz erklärt. Die Eternals sind ja eine uralte Rasse, Alien-Rasse, die nach Erzählung auf Olympus geboren wurden. Olympus ist halt wirklich so ein bisschen diese Verbindung Olympus, weil wir auch Figuren haben wie Sina, die nach Athena natürlich auch kommt. Also hat es schon diese religiösen, mythologischen Verbindungen, gibt es da schon. Und die Eternals sind seit tausenden von Jahren auf der Erde zu Hause und greifen dort immer wieder ein, wenn ihre Gegenspieler die Deviants auftauchen. Sie haben auch so schon in die geschichtlichen Belange ein bisschen angegriffen, hat immer dann mit Deviants irgendwie in Kontakt waren und das sieht man auch immer wieder. Wir haben also immer Rückbezüge auf Sachen wie Babylon zum Beispiel. Das haben wir drin im Film. Ja, und so geht es. Starten wir hier rein. Wir starten rein mit so einem kleinen Rückblick in das Ganze und die Grundprämisse dieses Films ist es, wenn man das so als Grundthema sehen will, ist die Menschheit es wert, immer gerettet zu werden? Das sehen wir in den einzelnen Aspekten. Und wann ist sie es wert? Und in dem Fall werden wir jetzt mal genauer reinschauen. Ihr kennt es, wenn wir hier über Filme sehen sprechen, gibt es immer auch Spoiler. Also ohne Spoiler geht es ja nicht. Wir werden immer über die gesamten Spoiler sprechen, über die gesamten Filme sprechen, was da so alles hintersteckt. Meine erste Meinung zum Film. Der Film ist irgendwie einzigartig. Also es ist irgendwie ein ganz anderes Erlebnis als die Marvel-Filme davor. Wir hatten zwar schon Filme, die so ein bisschen mit Weltraum gespielt haben, aber wir hatten noch nie sowas kosmisch Umschließendes wie die Eternals, die halt wirklich auch so lange Zeitepochen abdecken. Das haben wir bis jetzt noch nie gehabt. Und das macht irgendwas Besonderes. Auch diese ganze optische Aufbereitung ist sehr originell, wie die mit diesen kosmischen, nennen wir es kosmische Strahlen, kosmische Energiearbeiten, woraus die Rüstung formen, ihre Waffen formen. Das ist ziemlich cool. Und es ist halt nicht der typische Marvel-Film. Ne? Einmal vom ganzen Set her, vom Looking her, vom Gefühl her und auch von den Inhalten. Man hat nicht ständig diese typischen Marvel-One-Liner, die mich sonst auch gar nicht stören. Die sind aber hier komplett raus. Wir haben nicht diese großen, explosiven Schlachten am Ende. Wir haben zwar eine Endschlacht, aber die fühlt sich kleiner und intimer an als die, die wir sonst so kennen. Und was man sagen muss, der Film, er nimmt sich relativ ernst in seiner Geschichtserzählung und auch in den Wendungen in der Geschichte. Was mich ein bisschen gestört hat, wir haben sehr, sehr viel Exploration, also sehr, sehr viel Erklärung. Es geht schon los, dass wir am Anfang so einen Star Wars-typischen Lauftext haben, den ich immer schwierig finde, wenn man sich erstmal als Zuschauer erstmal einen Text durchlesen muss. Und da wäre mir so ein Erzähler lieber, der mir die Geschichte so ein bisschen nahe bringt. Das mag ich deutlich lieber. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Wir reden ja hier nur über meine Meinung. Mich würde mal interessieren, wie ihr das seht. Aber Star Wars ist ja Kult. Habt ihr das gerne mit so Lauftexten, wo die Geschichte eingeführt wird? Oder sagt ihr auch, ja, boah, lieber jemand, der es mir erzählt, wie zum Beispiel bei Herr der Ringe in dem Intro? Würde mich mal interessieren. Wir müssen erstmal einen Blick auf die Charaktere werfen. Wir haben bei Eternals einen Cast, der sich durch Diversität auszeichnet. Das heißt, wir haben eine offen homosexuelle Figur, was ich sehr schön finde, dass man sowas in Marvel jetzt mal wirklich fest etabliert hat und auch sehr klar etabliert hat. Das ist in diesem Fall Fastos, der vom Brian Tyree Henry gespielt wird, den ihr vielleicht aus Atlanta kennt und der auch eine Rolle in Godzilla vs. Kong hatte. Dann haben wir dazu einen stummen Charakter in Form von Macquarie, gespielt von Rowan Ridloff, die kennt ihr vielleicht als Connie aus Walking Dead. Und allein durch sie gibt es eine ganz andere Dynamik, weil sie sich halt nur mit Zeichensprache ausdrücken kann und auch nur so mit den anderen kommunizieren kann, was auch ganz schön ist. Dann haben wir Charaktere aus verschiedenen Herkunftsbereichen, muss man schon fast sagen. Wir haben einen indischen Charakter in Kingu, gespielt von Kumail Nanjiani. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der auch hier so der Bollywood-Star in der Runde ist, der so ein bisschen der Charakter ist, der den Humor reinbringt. Liegt aber auch daran, dass wir hier einen Comedian als Figur, als Darsteller haben, ja? Den ihr vielleicht schon in Silicon Valley gesehen habt. Dann haben wir einen Charakter wieder aus dem asiatischen Raum. Wir haben die Figur Gilgamesch, gespielt von Madong Seok oder auch Don Lee, wie er sich heute nennt. Den kennt ihr vielleicht aus Train to Busan. Da hat er mitgewirkt, hat er seine Frau verteidigt und hat da sich mit durch den Zug gekämpft. Und dann haben wir einen Charakter, der für mich ganz stark an ich sag schon wieder Tanzvampir, das sieht mir jedes Mal, Interview mit einem Vampir erinnert. Und zwar diesen Kindercharakter, der erwachsen werden möchte, es aber nicht kann, weil er so geschaffen wurde oder so entstanden ist in dieser Kinderform. Und das ist die Figur Sprite, die von Liam McHugh gespielt wird. Die könntet ihr vielleicht aus American Woman kennen. Dann haben wir zwei sehr bekannte Schauspieler im Film. Wir haben Angelina Jolie, die die Sina spielt. Das ist für mich die Athena, was man ja aus der griechischen Mythologie kennt. Und wir haben Selma Hayek, die die Ajax spielt. Und die beiden, die man ja eigentlich so denkt, boah, die beiden wahrscheinlich bekanntesten, obwohl man viele andere auch kennt, aber die vielleicht größten Charaktere haben hier mit die kleinste Rolle. Das finde ich auch mal schön, dass man wieder den Raum lässt für andere Charaktere. Was bei diesen Charakteren richtig schön funktioniert, was ich bei vielen anderen Filmen nicht habe, ist dieses Gemeinsamkeitsgefüge. Das heißt, wenn man die zusammen sieht, dann geben die einem auch das Gefühl, dass es sich dabei um eine Familie handelt. Und das wird wirklich gut gemacht. Wir haben wirklich mal ein sehr gutes Zusammenspiel. Funktioniert zwischen manchen mehr, zwischen anderen weniger, aber alles in allem, wenn wir die große Gruppe sehen, hat das ein sehr familiäres Gebilde. Und ihr merkt jetzt schon, wenn ihr schon mehrere Sachen gesehen habt oder den Film gesehen habt, ich habe noch ein paar Figuren ausgespart. Und das liegt einfach daran, dass das die Hauptfiguren des Films sind. Wir haben nämlich als Hauptfiguren einmal Cersei, gespielt von Gemma Chan. Das ist so der normalste Eternal, würde ich fast sagen. Sie wirkt sehr menschlich und ist auch sehr menschennah, weil sie lebt gerne unter den Menschen. Sie liebt die Menschen und ist in der Hauptgeschichte auch in der Beziehung mit einem Menschen, nämlich mit Dane Whitman, der gespielt wird von Kit Harington. Und das ergibt schon sehr lustige Dialoge manchmal, wenn man überlegt, ne? Cersei war ja auch eine Figur bei Game of Thrones, Kit Harington war als Jon Snow bei Game of Thrones. Und da gibt es eine Szene, wo Jon Snow in Anführungsstrichen zu Cersei sagt, dass er sie liebt. Da kommt man sich schon ein bisschen vor wie in der Parallelwelt von Game of Thrones, was aber sehr, sehr lustig ist. Wenn man die Verbindung nicht hat, fällt einem das gar nicht auf. Aber so ist es irgendwie doch recht witzig. Gemma Chan könntet ihr ja aus Humans vielleicht kennen. Sie hat da auch eine große Rolle übernommen. Und ihr Gegenstück ist ihr ehemaliger Ehemann in der Geschichte, nicht im wahren Leben. Und zwar ist das die Figur Icarus von Richard Madden gespielt. Richard Madden kennen wir auch aus Game of Thrones. War dort auch einer der Starks, und zwar derjenige, der bei der roten Hochzeit, bei der Red Wedding gestorben ist, nämlich Robb Stark, der ehemalige Anführer quasi der Familie. Und Icarus ist so der Superman der Eternals. Das ist auch die Figur, die für mich am stärksten an eine DC-Figur angelegt ist. Weil das ist wirklich, der fliegt im Grunde genauso wie Henry Cavill in seinen Superman-Film. Dann hat er die Laserstrahlen aus den Augen. Das Einzige, was unterscheidet, ist das Cape. Und das wird dann in einem kleinen Witz mit einem Jungen nochmal aufgegriffen. Leider muss ich auch sagen, dass Icarus für mich die schwächste Figur ist. Icarus ist für mich nämlich so sehr, ja, erstmal emotionslos, vielleicht soll er das auch sein, aber ich finde, er hat auch mit seiner ehemaligen Ehefrau Cersei im Grunde keine Chemie. Das wirkt auf mich überhaupt nicht, trotz dass die beiden über Jahrhunderte verheiratet waren, wo er sich dann irgendwann quasi zurückgezogen hat. Aber für mich funktioniert die Chemie dabei überhaupt nicht. Im Gegensatz dazu, die Chemie zwischen Cersei und Dane Whitman, der nur ganz wenig im Film zu sehen ist, funktioniert für mich viel besser. Wo ich auch sagen muss, Kit Harington gefällt mir hier in den wenigen Szenen besser als in den letzten Staffeln von Game of Thrones. Er hat mehr Emotionen drin, mehr Gefühl, mehr Ausstrahlung. Nur meine persönliche Meinung. Dann brauchen wir im Film natürlich Gegenspieler. Wir haben einmal die Deviants, worüber wir schon gesprochen haben, die quasi der Grund sind, warum die Eternals da sind. Da gibt es einmal generell die Deviants, die so ein bisschen monstermäßig dargestellt werden. Und da gibt es eine Art Anführer. Und zwar, das ist die Figur Crow. Das ist dann im Grunde der Anführer der Deviants. Und der wird gespielt von Bill Skarsgård. Und Bill Skarsgård kennt ihr wahrscheinlich aus Stephen Kings S, aus der Neuverfilmung. Der auch hier wieder eine gute Rolle einnimmt. Es wird eine Art des Motion Capture gewesen, weil eigentlich ist ja Crow auch lange Zeit auch so eine Art Monster. Er entwickelt sich aber, und zwar entwickelt er sich, indem er den Eternals die Fähigkeiten abzieht. Was da genau passiert, erzähle ich euch jetzt nicht, weil sonst ist der Film auch langweilig, also wen es betrifft. Und deswegen einfach nur, er zieht Eternals die Fähigkeiten ab. Und er scheint irgendwie eine spezielle Beziehung zu Cena zu haben, weil die beiden immer wieder aufeinandertreffen. Auch ganz interessant. Ja, und dann kommt der vielleicht ein bisschen überraschende Gegenspieler, und zwar die Celestials selbst, die Eternals, wie man dann erfährt, erschaffen haben. Das heißt, die Eternals sind nicht auf Olympus geboren, sondern die wurden erschaffen von den Celestials. Und die wurden erschaffen, um quasi auf den Planeten, wo sie hingeschickt werden, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung anwächst, damit im Kern dieses Planeten ein neuer Celestial heranwachsen kann, der dann den Planet quasi, ja, die Energie der Menschen einsaugt und damit heranwächst und dann bei seiner Geburt den Planet zerstört, nur um dann wieder in die Aufgabe reinzutreten, neue Planeten, neue Welten zu erschaffen. Das heißt, wir haben eine Motivation des Celestials, die nicht grundsätzlich böse ist, sondern die einfach nachvollziehbar ist auf der höheren Ebene. Vergleichen wir es einfach mal. Wir haben die Situation über viele Jahre gehabt, dass bei uns Hühner geboren werden, Küken geboren werden, ein Teil davon geschreddert wird, weil die nicht gebraucht werden. Die sind halt auch nur Mittel zum Zweck. Und so sind hier die Menschen Mittel zum Zweck, um den neuen Celestial auferstehen zu lassen, geboren, dass der geboren wird, so jetzt habe ich es, und dass damit sich entsprechend dann wieder der Kreislauf, das neues Leben erschaffen wird, hier fortgesetzt wird. Und das ist auch genau der Knackpunkt. Hier kommt dann die Frage auf, wie wichtig ist das Leben der Menschen? Und das ist so der Kernpunkt, der hier auch gerade eine Cersei anspricht und auch eine Ajak anspricht, die halt sagen, die Menschen sind halt viel mehr wert, als wir vielleicht denken. Ja, wir haben innerhalb dieses Films unheimlich schöne Settings. Wir haben viele echte Schauplätze jetzt, wir haben weniger CGI-Hintergründe, das ist wirklich der große Unterschied zu manch anderem Marvel-Film, was man so gelesen hat. Und es wird auch öfter mal auf die praktischen Kampfszenen gesetzt, wo dann nicht alles mit CGI quasi ergänzt wird. Was schwierig ist, ist das Pacing, weil immer wieder die Handlung durch Erklärszenen wieder unterbrochen wird. Da wird wieder erklärt, dieser Eternal kann das und das. Dieser Eternal kann das und das. Die Celestials wollen das und das. Die Deviants wollen das und das. Also das ist etwas, was ich schwierig finde, weil dadurch manchmal so ein bisschen das Tempo rausgezogen wird. Es macht den Film nicht kaputt, aber es nimmt so ein bisschen die Energie zwischendurch raus. Trotz allem hat der Film eine gute Grundstimmung. Das heißt, er ist sehr ruhig, er hat sehr viel Atmosphäre, er arbeitet viel mit Hintergründen, mit Momenten, die geschaffen werden. Und er hat eine sehr langsame Geschichtserzählung. Allein dadurch, dass wir erstmal über fast 2 Stunden die Charaktere überhaupt einführen, bevor wir in den letzten 30 bis 40 Minuten zum großen Finale kommen. Und das macht natürlich das Ganze länger, aber ich fand es nicht zu lang, muss ich dazu sagen. Wir haben schöne Rückblenden zu geschichtlichen Momenten. Wie gesagt, Babylon haben wir da drin, wo man dann sieht, wie die Menschen gerettet werden nach Babylon, so als einen positiven Teil, dass die Menschen es halt wert sind, gerettet zu werden. Dann haben wir das Gegenstück. Wir haben ein Bild aus Hiroshima, wo dann gezeigt wird, die Menschen sind aber auch nicht nur gut, sondern die können auch viel Zerstörung bringen. Und das fand ich richtig gut, dass man halt diese Gegensätze auch darstellt, ne? Wir haben alle unsere Seiten, gut und böse und manche auch dazwischen. Und das wird hier schön signalisiert. Es gibt nicht die große bombastische Schlacht. Das finde ich auch ganz gut. Es gibt immer wieder kleinere Kämpfe, aber es gibt nicht am Ende, dass dann alles aufeinander trifft. Hier Explosion, da Stadt kaputt und so weiter. Sondern es ist alles in allem intimer, als wir es normalerweise kennen. Was nicht so gut funktioniert für mich, ist der Humor hier drin. Gerade bezogen auf die menschlichen Nebencharaktere. Also wir haben den quasi den, weiß gar nicht, wie man das nennt, den Assistenten von unserem Bollywood-Star, die menschliche Nebenfigur Karun, der immer wieder so Witzchen reinbringt, die für mich aber nicht funktioniert haben. Ja. Wenn es so lustige Interaktionen zwischen den Eternals gab, funktionierte das schon mal, aber diese Witzchen haben für mich einfach nicht hingehauen. Das muss man sagen. Was ich ein bisschen verwunderlich finde, viele haben ja gesagt, ja, die Eternals sind nicht richtig ausgearbeitet, man weiß gar nicht, wer was kann. Das sehe ich komplett anders. Ich finde, man kann bei den meisten Eternals sogar sehen, dass jede so ihre eigene Motivation hat. Das heißt, sie haben wirklich eine eigene Motivation pro Charakter. Und man erfährt auch immer, was bewegt denn den Eternal? Welche Kraft hat er denn? Was ist denn sein Ziel? Wenn wir uns einfach mal so ein paar kleinere Sachen anschauen. Wir haben Sprite, die Motivation hat, sie möchte einfach endlich auch als Erwachsene anerkannt werden. Sie lebt schon seit tausenden von Jahren, wird trotzdem noch als Kind gesehen. Sie hat sehr starke Gefühle für Ikaros und hat auch da das Ziel, ihm näher, mehr nah zu sein. Wir haben Druig, der Menschen versklavt, um sie vor sich selbst zu schützen und halt für seine Zwecke auch ein bisschen zu nutzen. Wir haben Gilgamesh, sein Ziel ist es, dass er Esina, also Sina, schützen möchte. Dann haben wir Phastos, der in Hiroshima halt gemerkt hat, wie schlimm die Menschen sein können, aber dann die Liebe gefunden hat und halt auch ein Kind hat mit einem anderen Mann zusammen. Also auch da diese Zweigleisigkeit. Die Menschen können schlimm sein, aber es gibt auch Sachen, die wieder unheimlich gut sind. Dann haben wir Kingo, unseren Bollywood-Star, der Ikaros sehr treu ist, sich aber nicht zwischen die einzelnen Fronten stellen möchte in der Meinung, denn Ikaros wird am Ende die Seite wechseln. Das ist so. Wir haben Cersei, die die Menschen liebt und die bewahren möchte. Das ist genau nämlich dann der Konflikt, der mit Ikaros entsteht, denn Ikaros ist hier der treue Soldat. Er will das verfolgen, was die Celestials ihnen aufgetragen haben, sei es die Bevölkerung anreichern und wenn es notwendig ist, dann auch den neuen Celestial entstehen lassen und halt die Menschen ausrotten. Und das ist halt der Konflikt zwischen den beiden, der am Ende eskaliert. Das fand ich schön dargestellt. Wir haben schöne Charaktermomente. Wir haben auch gute, aber nicht überragende CGI-Effekte. Ne? Wir haben ein stylisches Raumschiff, wir haben sehr coole Kostüme. Die fand ich im Trailer jetzt noch nicht so gut, aber jetzt gefallen sie mir ganz gut. Wir haben eine coole Einbindung dieser kosmischen Energie, diesen goldenen Glitzer-Gröns, die man da hat. Und wir haben, finde ich, ein ganz cooles Monster-Design der Deviants. Und wir haben auch eine Darstellung, wo gezeigt wird, wie die sich denn so entwickelt haben. Denn anfangs sind die Deviants gleich und werden dann quasi transformiert zu dem, wie sie danach aussehen. Und die Celestials sehen für mich groß und bedrohlich aus. Und genauso sollen sie, glaube ich, aussehen. Was wir überraschenderweise haben, sind so ein paar DC-Anspielungen. Das mit Superman haben wir schon besprochen. Es gab irgendwann so einen Batman-Verweis. Weiß ich nicht, warum das jetzt da drin war, ob das einfach zeigen soll. Wir sind jetzt in der realen Welt, wo es die DC-Comics gibt und deswegen haben wir hier diese Verbindung. Ob das ein kleiner Seitenschlag sein sollte, hätte ich nicht gebraucht. War aber nun mal da. Ja, und das Finale ist dann die nicht typische CGI-Schlacht. Das heißt, am Ende ist es so, dass quasi der Celestial entstehen soll, erwachen soll Und sie schließen sich dann zusammen dagegen. Nur Ikarus sperrt sich natürlich. Und da müssen sie sich dann erst gegen Ikarus verteidigen, ihn außer Gefecht setzen und dann den Celestial wieder schlafen legen. Und das wird dann in einer kooperativen Arbeit gelöst. Wobei nochmal sich, jetzt habe ich den Namen vergessen, wer ist die gute Sprite, gegen die anderen dreht, weil sie ja so in Ikarus verliebt ist, aber danach doch wieder zu ihnen zurückkommt. Aber es ist halt so eine Sache, einmal, dass Geschlossenheit hilft gegen den Celestial. Das fand ich ganz schön. Also, dass die Gruppe halt stärker ist als das einzige Individuum, ist eine schöne Nachricht. Und dass man auch so einen großen Bösewicht oder einen großen Gegenspieler wie Ikarus auch mit gemeinsamer Arbeit in den Griff kriegen kann. Auch das fand ich ganz schön dargestellt. Alles in allem muss ich zum Film sagen, der Film ist mutiger als Black Widow und Shang-Chi. Er probiert Neues aus, ne? Ganz anderes Universum, ganz größere Zeitspanne, ganz neue Technologie, andere Effekte. Er ist auf jeden Fall deutlich besser als Thor 2, der für mich bislang, glaube ich, der schlechteste Marvel-Film war. Und er sieht halt anders aus, fühlt sich anders an, ne? Ob es Kostüme sind, ob es Waffen sind, ob es generell die Umgebung ist, die halt mehr praktisch ist. Und auch diese Ruhe, dieser atmosphärische Aufbau, weniger Bang-Bum, sondern mehr so ein bisschen langsamer Aufbau, Charaktererzählung, Geschichtserzählung, fand ich ganz schön. Er ist mit den 157 Minuten vielleicht etwas zu lang, aber ich habe es beim ersten Mal nicht gespürt. Wenn ich nochmal gucken würde, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, ist etwas zu lang. Alles in allem, solider Film, zu viel Exploration, zu viel Erklärung. Auch wenn es notwendig ist, aber dieser Stil, wie es erklärt wurde, war mir persönlich zu viel. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr Disney Plus habt, guckt ihn euch mal an. Er lohnt sich. Und lasst euch einfach mal gefallen, was ihr da seht. Und gerade bei dem Film würde es mich interessieren, wie ihr das seht. Gefällt euch der Film auch oder sagt ihr, boah, Eternals, schwere Kost, viel zu lang, zu viele Figuren? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Das könnt ihr bei YouTube machen, ihr könnt bei Twitter schreiben, wie auch immer ihr es möchtet. Und damit möchte ich euch mit dem ersten MCU-Film des Jahres, den ersten, den ich dieses Jahr gesehen habe. Wo stimmt? Ja, doch, stimmt. Spider-Man war noch letztes Jahr, wie die Zeit vergeht. Damit möchte ich euch dann in den Podcast-Feierabend quasi verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns zunächst wieder. Macht es gut, bis dahin.